Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Erinnern Sie sich noch an diese Proteste? Monatelang sind die Menschen in vielen Städten, vor allen Dingen in Südeuropa, auf die Straße gegangen, um gegen die schlechten Jobaussichten für junge Leute zu protestieren. Denn jeder vierte Mensch in der Europäischen Union hat keinen Job. Und den Süden Europas, den hat es am härtesten getroffen. Griechenland zum Beispiel ist mit an die 60% Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen trauriger Spitzenreiter in der Europäischen Union. Lange hat man von dem Thema nichts mehr gehört, was aber vielleicht eher ein Problem der Medien ist, als dass es bedeuten würde, dass es das Jobproblem jetzt nicht mehr gibt. Und wir schauen heute mal drauf, auf diese Generation ohne Perspektive. Was ist aus der Jugendarbeitslosigkeit geworden und wer ist schuld daran? Und vor allen Dingen, was bedeutet das, wenn gute, ausgebildete, ambitionierte Menschen scheinbar nicht mehr gebraucht werden? Generation ohne Perspektive. Das ist unser Thema heute hier in Weltweit. Ich bin Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit, und wir schauen heute auf das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Monatelang, da gab es Proteste vor allen Dingen in den Ländern Südeuropas. Im Moment hört man nicht so viel davon, aber das heißt natürlich nicht, dass das Problem nicht mehr existiert. In Spanien zum Beispiel, da ist mehr als jeder zweite Spanier unter 35 Jahren arbeitslos. Und damit gehört das Land zu den traurigen Spitzenreitern in Europa im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit. Und immer mehr junge Menschen in Spanien, die erwägen deswegen die Möglichkeit auszuwandern. Tini von Posa hat sich mal in Südspanien umgehört und dort mit jungen Menschen über die Krise gesprochen und über Auswandern als möglichen Ausweg aus der Krise.
Mein Fall ist typisch. Erst Unilaufbahn, dann Doktor, dann Ausland. Es gibt kein Geld in Spanien. Deutschland ist heute eines der führenden Länder im Bereich der Wissenschaft. Sie haben die Kapazitäten, Leute aufzunehmen. Merkel hat ja auch schon nach Ingenieuren gerufen. Daher ist innerhalb Europas Deutschland ein Ziel.
Ein warmer Sommerabend in Malaga. Dani sitzt mit Freunden in einem Café in der Innenstadt. Sie reden über die Wirtschaftskrise in Spanien und die Jugendarbeitslosigkeit, die über 50% erreicht hat. Dani gehört zu der steigenden Zahl von jungen Erwachsenen, die in Spanien keine Perspektive mehr sehen und daher auswandern. Der junge Chemiker ist bereits vor 3 Jahren nach Heidelberg gezogen und verbringt gerade die Ferien in seiner Heimatstadt. In den nahegelegenen touristischen Küstenorten bekommt man ein ähnliches Bild, wie etwa in Torre del Mar. Neben dem Bootshaus am Strand steht eine Gruppe von jungen Männern. Die Stimmung ist gedrückt. Viele von ihnen haben ihren Job verloren, vor allem in der Baubranche. Eduardo Sanchez möchte daher nach Deutschland auswandern.
Ich kenne es noch nicht, aber ein Freund von mir sagt, es sei gut. Auch was man im Fernsehen hört. Es gibt dort sehr viel Arbeit. Im Moment würde ich alleine hingehen. Alleine es ausprobieren und wenn es mir nach einem Jahr gut geht, würde ich meine Frau nachholen. Ich hätte schon letztes Jahr gehen können, aber ich bin nicht wegen meiner Familie gegangen. Meine Frau, mein Haus, es ist hart.
Auch Daniel Vasilio hat in der Baubranche gearbeitet. Der gebürtige Rumäne lebt seit vielen Jahren in Spanien.
Ich habe die Krise im Jahr 2009 angefangen zu merken. Genauer gesagt im März 2009, als das Unternehmen mich verabschiedet hat. Und dann habe ich dort nur noch 4 Monate gearbeitet. Weiter nichts. Es gibt keine Arbeit mehr. Es sieht so aus, dass jetzt sogar das Unternehmen schließt. Es gibt viele, die schließen. Das erste Unternehmen, wo ich arbeitete, hatte so um die 80 Arbeiter. Es blieben 5 oder 6.
Im Gegensatz zu Sanchez kommt Auswandern für Vasilio und seine Familie bisher nicht in Frage. Schon gar nicht zurück nach Rumänien, denn da sei die Situation auch nicht besser. Seine Frau ist Akademikerin, auch sie ist arbeitslos. Pilar Moreno, Migrationsexpertin der Universität von Malaga, stellt fest, Die Krise in Spanien hat in jedem Sinne die Immigranten getroffen, die in Spanien schon eine Weile lebten. Und vor allem diejenigen, die im Bereich Bau beschäftigt waren. Sie sind nun ohne Arbeit und viele kehren in ihre Ursprungsländer zurück. Und dann trifft es aber noch eine andere Gruppe von Menschen. Spanier, die trotz Studium keine Arbeit haben. Der Chemiker Dani bleibt vorerst in Deutschland, wo er sich inzwischen gut eingelebt hat. Am Anfang gab es allerdings den ein oder anderen kleinen Kulturschock.
Was mich am meisten überrascht in Deutschland, wenn an einer Straße eine Ampel ist, kein Auto kommt und der Ampelmann auf Rot steht, bleiben tatsächlich alle stehen. Kann ich nicht verstehen.
Bei Rot stehen, bei Grün gehen und Beispiel geben.
Dani nimmt seine Situation mit Humor. Doch viele Spanier hängen an ihren Familien. Auswandern bedeutet für sie ein schmerzlicher Prozess und nur eine letzte Option als Ausweg aus der Krise.
Eine Reportage war das von Tini von Posa. Ja.
Was das bedeutet, wenn immer mehr junge Menschen ihre Heimat verlassen, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Die Lage ist brisant.
Etwa 5,5 Millionen junge Menschen sind momentan in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union arbeitslos. Fast ein Viertel der Jugendlichen unter 25 Jahren hat also keinen Job. Zum Vergleich, die Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung der EU, die liegt nur bei etwa 11%. Damit trifft die Krise in Europa also ausgerechnet die jungen Menschen, die die Wirtschaftsmisere in ihren Ländern gar nicht verursacht haben. Diese trifft sie besonders hart und das Thema Arbeitslosigkeit und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit mittels Qualifikation und Weiterbildung ist eines der zentralen Themen des internationalen Kolpingwerkes. Deswegen ist Gregor Federhen vom Kolpingwerk heute hier bei mir im Studio. Herr Federhen, Jugendarbeitslosigkeit, die ist unser Thema heute hier, die ist durch die Wirtschaftskrise in Europa stark gestiegen, vor allen Dingen eben, wir haben es schon erwähnt, in Ländern wie Spanien oder Griechenland, in denen viele Jugendliche keinen Job finden. Ist denn eigentlich wirklich nur die Wirtschaftskrise schuld an dieser Misere?
Ja, also ich denke, das ist schon ein kompliziertes Thema und wie immer gibt es dafür viele Ursachen eigentlich für die ganzen Probleme. Es sind teilweise sicher Strukturprobleme. Also wir haben das gesehen in Spanien, wo die ganze Wirtschaft mehr oder weniger auf einen Sektor hin fokussiert war, auf die Baubranche. Und nach dieser Blase, nachdem dieser Sektor zusammengebrochen ist, ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen. Also das heißt, da gab es auch ganz klare Fehler in der Wirtschaftspolitik. Genauso kann man feststellen, in vielen Ländern gibt es auch wirklich ein eher schwach entwickeltes Bildungssystem beziehungsweise eine große Vernachlässigung der beruflichen Bildung. Alle Länder, die ein duales Bildungssystem haben, wie in Deutschland oder Schweiz, Österreich, sind eigentlich in dieser Krise bisher viel, viel besser gefahren. Und alle die Länder, die dieses Thema vernachlässigen, haben eine vergleichsweise sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also da kann man schon sehen, es gibt hausgemachte Fehler. Man kann nicht alles nur auf die internationale Finanzkrise abschieben. Aber es sind wie immer viele Faktoren, viele Ursachen.
Sie haben gerade gesagt, ein Problem sind eben auch die Bildungssysteme in den einzelnen Ländern. Nun gibt es aber auch einen Teil der jungen Menschen, die sind sehr gut ausgebildet und finden trotzdem keinen Job. Woran liegt das denn? Die Länder müssten doch eigentlich sich freuen, dass sie gut ausgebildetes Personal haben.
Das ist richtig, aber die Nachfrage ist in vielen Ländern halt eben eher im Handwerksbereich oder in technischen Berufen und nicht unbedingt in den Berufen, in denen viele Studenten halt ihren Abschluss gemacht haben, in Geisteswissenschaften und so. Das heißt, auch da ist sicher eine Umstellung notwendig, eine tatsächlich eher Ausrichtung auf den Bedarf auf dem Arbeitsmarkt. Das kann man jetzt nicht den Einzelnen vorwerfen. Teilweise werden sie da auch wirklich auf das falsche Gleis gestellt, falsch informiert. Manchmal ist es allerdings, liegt es also gerade in Südosteuropa, habe ich festgestellt, da gibt es also auch so eine gewisse Anspruchshaltung der Studenten, die halt einfach sich zu fein sind, um bestimmte Jobs anzunehmen. Und das verhindert natürlich dann auch, dass diese offenen Stellen besetzt werden können.
Sind Sie also im gewissen Maße auch manchmal selber schuld? Es gibt ja sozusagen Soziologen, die sprechen heute schon von einer Generation ohne Ziele, ohne Ideale, ohne Interessen und Energie. Sind Sie selber schuld?
Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. So pauschal kann man das sicher nicht sagen. Aber ja, manchmal, wenn die Jugendlichen nicht bereit sind, auch Zeit zu investieren in eine Ausbildung, also wie es in Spanien ja lange Zeit der Fall war, sie sind einfach lieber direkt in die Baubranche eingestiegen, ohne Qualifikation, weil es da das schnelle Geld zu verdienen gab. Heute sind sie arbeitslos und finden nirgendwo anders eine Stelle, weil sie überhaupt gar keine berufliche Qualifizierung haben. Also in dem Fall würde ich schon sagen, das war sehr kurzsichtig, das war eindeutig ein Fehler. Da haben die Eltern vielleicht auch versagt, indem sie ihre Kinder da nicht entsprechend informiert haben, dass das ein großes Risiko ist, in den Arbeitsmarkt einzusteigen ohne eine solche Qualifizierung. Aber ja, so generell wäre ich da eher zurückhaltend, da den Jugendlichen die Schulter in die Schuhe zu schieben.
Also es ist auch eine Frage des Ausbildungssystems, dass das eben auch, das ist ein politisches Problem, dass das nicht angeboten wurde an Ausbildung, was nötig ist, was nachgefragt wird, oder dass die Ausbildung schlecht ist. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, also ich denke schon, dass die Politik da lange versagt hat oder dass wir da falschen Modellen hinterher gelaufen sind. Denn die Praxis hat ja, wie gesagt, gezeigt, dass das duale System, diese Schwerpunkt, den wir in Deutschland wirklich legen, auch auf die praktische Ausbildung in den Betrieben, die ist offensichtlich wirklich sehr erfolgversprechend und sichert den Betrieben guten Nachwuchs und den qualifizierten nach auch hohe Chancen, einen Job zu finden. Und diese Leute sind überall nachgefragt. Im europäischen Vergleich ist das wirklich das beste Modell. Aber in der Bildungspolitik haben wir uns sehr lange auf die USA hin orientiert. Ein ganz kurzes On-the-Job-Training hat man gedacht, ist ausreichend, 2-3 Monate, nur ein bisschen ein paar Fertigkeiten lernen und dieses Ganze, was wir ja auch für wichtig halten, so diese Persönlichkeitsentwicklung und viele andere Dinge, die auch dazu gehören, um später ein guter Handwerker zu sein, die hat man dann in anderen Ländern vernachlässigt.
Das zahlt sich offenbar auch aus hier in Deutschland. Sie haben es jetzt mehrfach erwähnt, das duale System. Deutschland steht eigentlich verhältnismäßig gut da im Vergleich. Ist die Jugendarbeitslosigkeit, liegt sie bei ungefähr 7,9%. Das ist die niedrigste Rate in ganz Europa. Ist das wirklich so gut? Ist wirklich alles Gold, was glänzt?
Ich denke, um es auf den Punkt zu bringen, ja, wir leben auf einer Insel der Glückseligen im europäischen Vergleich. Das muss man einfach so sagen. Bei uns gibt es Tausende von offenen Lehrstellen. Wir haben eine wachsende Wirtschaft und bei uns wird Arbeit ist im Überangebot in manchen Branchen. Wir sind ein Land, wo viele junge Menschen gerne hinkommen. Ja, und ich denke, das ist schon fast einmalig. Also jetzt mit einigen wenigen anderen Ländern, wie gesagt, Schweiz, denke ich, steht da auch sehr gut da oder auch Österreich, die aber zum Beispiel auch eine Jobgarantie haben, eine Ausbildungsgarantie für junge Leute. Also die haben auch ganz, ganz praktische, positive Lösungen gefunden, um diese jungen Menschen wirklich in Arbeit zu bringen. Also das fällt alles nicht vom Himmel. Ich glaube, es gibt immer Gründe dafür, warum es in manchen Ländern halt besser klappt als in anderen.
Also in Deutschland klappt es auf jeden Fall schon mal besser. Was vielleicht nicht in den Statistiken steht, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Weltweit heißt die Sendung, die Sie hören hier bei uns im Domradio. Wir sprechen über Jugendarbeitslosigkeit in Europa und es ist noch gar nicht so lange her. Da war Polen bei dem Thema der zweifelhafte Spitzenreiter. 40% der jungen Menschen, die waren noch zur Jahrtausendwende in Polen ohne Job. Mittlerweile hat sich die Zahl bei rund 27% eingependelt. Doch gut ist die Lage immer noch nicht. Selbst eine Regierungsstudie, die hat kürzlich mit Blick auf die Jugendlichen von einer verlorenen Generation gesprochen. Und Polen ist ein junges Land. Das Durchschnittsalter, das liegt bei ungefähr 38 Jahren. Patricia Kwapik ist Europareferentin bei der Kolping-Jugend in Polen und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, ob nicht eigentlich der Rückgang von 40% auf 27% Arbeitslosigkeit erstmal positiv ist.
Einerseits ist es natürlich gut, dass die Jugendarbeitslosigkeit senkt. Es bedeutet aber noch nicht, dass die Situation der jungen Menschen in Polen viel besser geworden ist. Weil die Jugendlichen bekommen zwar die Arbeit, die ist aber nicht gut bezahlt. Das heißt, die sind immer ziemlich arm, die haben mit diesen Löhnen, die bekommen, keine Chance, um die Familie zu gründen, um eine eigene Wohnung zu mieten oder zu kaufen. Es bedeutet also, dass die Situation der jungen Generation noch nicht so gut in Polen ist.
Können Sie das mal an einem Beispiel deutlich machen? Was verdient so ein junger Mensch?
Viele verdienen in Polen nur ungefähr 400 Euro pro Monat. Das ist zu wenig, um eine Wohnung zu mieten. Zum Beispiel nur Miete kostet ungefähr 500 Euro. Und dazu braucht man noch genauso viel, um zu überleben.
Welche Folgen hat das denn dann für die jungen Menschen?
Viele leben sehr lange beim Eltern, bleiben in Familienhäuser. Dann, wenn die heiraten, sehr oft bleiben die auch immer mit dem Eltern zu Hause. Und natürlich, wenn die möchten, eine eigene Familie zu gründen, also die Kinder zu haben, dann ist das schon ein riesiges Problem. Zum Beispiel junge Menschen heiraten, wenn die 30 Jahre alt sind. Und erst dann entscheiden die sich, um die Kinder zu haben.
Woran liegt das denn eigentlich, dass die Jobs für junge Menschen so schlecht bezahlt sind?
In Polen mehr als 30% jungen Menschen hat ein Hochschulstudium absolviert. Und diese Zahl ist zum Vergleich zu anderen europäischen Ländern ganz hoch. Es bedeutet aber nicht, dass junge Menschen sofort die Arbeit bekommen, weil man braucht auf dem Arbeitsmarkt nicht so viele gut qualifizierte junge Menschen. Einerseits ist das gut, dass man gute Ausbildung hat. Die Chance, um Arbeit zu bekommen, ist größer. Es garantiert es aber noch nicht. Einerseits ist das Problem, dass in Polen jetzt die älteren Menschen länger arbeiten. Das ist die ganz neue Entscheidung von Regierung, dass die Männer zur Rente gehen, erst wenn die 65 Jahre alt sind. Und das bedeutet, dass diese jungen Menschen haben jetzt keine Chance um die Arbeit, weil zu wenig Arbeitsplätze sind. Das Kolpingwerk Polen engagiert sich seit vielen Jahren auf dem Arbeitsmarkt, schon von 10 Jahren, wenn in Polen noch größere Krise auf dem Arbeitsmarkt war, hat das Kolpingwerk 6 Arbeitslosenzentren geführt, wo man Arbeitsangebote anschauen konnte, wo man mit Arbeitsberater reden konnte und die Hilfe beim CV schreiben und Motivationsbriefe erhalten konnte.
Sie haben gerade schon gesagt, ein Teil Ihrer Arbeit liegt in der Organisation von Arbeitslosenzentren. Wie sonst noch engagiert sich das Kolpingwerk Polen in dieser Problematik der Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen? Was bieten Sie denen noch an?
Kolpingwerk Polen und auch Kolpingjugend Polen gibt den jungen Menschen vielfältige Angebote, sich zu engagieren. Die haben die Möglichkeit, Fremdsprachen zu lernen und auch dank der vielen Kontakten mit Partnergruppen von Kolping aus anderen Ländern, die können immer Sprachkenntnisse verbessern. Die können sich besser in Europa fühlen und auch damit bekommen die größere Chance für die Arbeit. In Polen sind jetzt auch viele internationale Firmas und hier ist Sprachkenntnis auch sehr wichtig. Es muss sich aber noch viel in unserem Land ändern. Einer von größten Problemen ist, dass viele Jugendliche ins Ausland fahren, um dort zu arbeiten. Da sind auch viele hochqualifizierte junge Menschen. Und es wäre natürlich gut für das Land, wenn so gut ausgebildete Menschen hier bleiben.
Also Polen muss sich anstrengen, damit die ganzen gut qualifizierten jungen Menschen nicht alle ins Ausland abwandern. Das fordert Patricia Kwapik. Sie ist die Europareferentin bei der Kolpingjugend in Polen. Ja, und was das bedeutet, wenn alle gut qualifizierten abwandern und wie die Situation in den anderen Ländern Osteuropas aussieht, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Domradio, die Sendung weltweit. Wenn selbst gut ausgebildete Hochschulabsolventen bei großen Arbeitgebern keine Chance bekommen, was soll dann eigentlich erst aus dem Heer der schlechter oder gar nicht qualifizierten Jugendlichen werden? Soeben hat uns Patricia Kwapik über die Lage in Polen berichtet und darüber, dass selbst Hochschulabsolventen nur umgerechnet rund 400 Euro im Monat verdienen. Hier bei mir im Studio ist Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Er ist Mittel- und Osteuropa-Referent. Herr Federhen, über die Situation in Polen haben wir soeben schon gesprochen. Wie ist die Lage in den anderen Ländern Mittel- und Osteuropas? Ist sie ähnlich, mit Polen vergleichbar?
Also ich denke, Polen steht immer noch sehr gut da, einfach weil sie die Wirtschafts- und Finanzkrise ganz gut überstanden haben, doch noch ein kleines Wirtschaftswachstum, meistens in den letzten Jahren vorzeigen konnten. Von daher sind die Auswirkungen da nicht ganz so extrem. In allen anderen mittelosteuropäischen Ländern ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen häufig noch höher. Ja, und teilweise ist auch vielleicht die Frustration unter den Jugendlichen höher. Das heißt, da gibt es noch mehr Abbrecher an den Schulen und mehr soziale Probleme, Kriminalität vielleicht. Also das ist in Polen vielleicht durch dieses Ventil auch der Auslandsmigration sehr abgedämpft worden. Also deshalb spürt man in Polen eigentlich keine große Depression unter den Jugendlichen, keine große Frustration, sondern eher die geblieben sind, die sind eher noch optimistisch.
Beschreiben Sie mal die Situation in einem der anderen osteuropäischen Länder. Sie sind ja viel da unterwegs und besuchen Ihre Partner des Kolpingwerkes in Osteuropa. Wie ist die Lage da, wo die jungen Menschen offenbar nicht diese Option haben oder ergreifen, nach Westeuropa zu kommen, um dort Arbeit zu suchen?
Ja, ein aktuelles Beispiel wäre jetzt die Ukraine, ein Land außerhalb der EU, wo es auch keine Möglichkeit gibt für die Jugendlichen jetzt in den Westen zu gehen, weil sie keine Arbeitserlaubnis bekommen. Der einzige Weg wäre halt nur auf illegalem Weg, Schwarzarbeit. Aber da sind die Menschen halt gezwungen, dann in ihrem Dorf zu bleiben. In der Stadt gibt es auch wenig Perspektiven. Und da findet man dann schon viel, viel höheren Grad jetzt wirklich an Depressionen, an Alkoholismus und alles, was damit zusammenhängt. Ja, also das ist schon teilweise wirklich dramatisch und ja, das zieht einen selber dann noch runter, wenn man das so erlebt.
Die Ukraine ist natürlich aus bekannten Gründen im Moment brandaktuell und sehr spannend. Ich möchte aber trotzdem noch mal gerne auf den Osten der Europäischen Union zurückkommen. Ja. Sie haben gesagt, da ist die Situation eigentlich noch viel schlimmer als in Südeuropa und viele haben da nicht die Chance auszuwandern. Sind denn eigentlich die Gründe für die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Osteuropa die gleichen? Also ist es da auch die Wirtschaftskrise? Man hört sehr wenig über Jugendarbeitslosigkeit in Osteuropa. Europa, aber das Problem ist ja existent.
Mhm. Ja, es sind einerseits schon die gleichen Probleme, aber Sie haben recht, es kommt hinzu, Sie mussten natürlich diese Transformation Ihres Landes in den letzten 20 Jahren vornehmen. Das heißt, so diesen Umbau von einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft und von einer staatlich gelenkten Wirtschaft halt eben eine freie Wirtschaft. Das haben einige Länder ganz gut hinbekommen, andere weniger. Und letztendlich leiden sie im Grunde genommen immer noch an diesen Nachwirkungen halt eben, dass sie im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Deutschland halt eben nicht so viel Zeit hatten, private Firmen zu gründen und dass ein Mittelstand entstehen konnte und die halt auch bei uns ja die meisten Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, es gibt häufig halt einige Großbetriebe, das waren dann die ehemaligen Staatsbetriebe, die wurden privatisiert und es gibt natürlich inzwischen auch einige kleinere Betriebe, aber die hatten es natürlich viel, viel schwerer, sich dann gegen die geballte Wirtschaftsmacht der großen, starken Westunternehmen durchzusetzen. Und das spürt man natürlich schon, dass sie da einen eindeutigen Wettbewerbsnachteil hatten und dass sie das noch nicht geschafft haben, das wirklich aufzuholen und da dem etwas entgegenzusetzen.
Trotzdem waren die Proteste nicht so massiv, wie wir die Bilder hier im Fernsehen aus Griechenland und Spanien kennen. Ist es auch eine Frage der Mentalität, dass hier im Westen oder in Südeuropa der Ruf nach dem Staat schneller erfolgt?
Ich denke ja. Also ohne da jetzt große kulturpsychologische Erklärungen zu geben, aber ich denke, jeder, der schon mal osteuropäische Länder besucht hat, wird gemerkt haben, dass viele Menschen dort wirklich viel, viel leidensfähiger sind und dass sie viel mehr aushalten, ganz schlechte Situationen ertragen, bevor sie wirklich rebellieren, bevor sie auf die Straße gehen. Da würden hier in Deutschland viel, viel schneller die Menschen einfach explodieren und würden versuchen, an der Situation was zu ändern. Es hat aber auch was damit zu tun, dass die Menschen von ihren Regierungen in Mittelosteuropa viel weniger erwarten. Das heißt, es gibt eine ganz große Desillusionierung, was Politik angeht. Und in dem Sinne sind die Menschen dort viel pragmatischer und realistischer, dass sie sagen, also von oben ist nicht zu warten, zu erwarten. Wenn, dann müssen wir selbst aktiv werden und uns eine Stelle suchen im Ausland oder wo auch immer. Aber es gibt da keine große Enttäuschung über die aktuelle Regierung, weil man sowieso sehr, sehr wenig von der Politik erwartet.
Eine Region fällt da ganz weg, das haben Sie mir soeben im Vorgespräch erzählt. Klar, sie fällt weg, weil sie nämlich nicht zur EU gehört. Der Balkan. Aber da, sagten Sie, ist die Situation noch viel schlimmer.
Allerdings, also das finde ich immer ein bisschen schade, dass unsere Medien da so wenig den Blick auf diese Länder setzen. Also wir sind beispielsweise in Serbien, im Kosovo und in Albanien auch tätig und da spüre ich das ganz, ganz besonders, wie dramatisch dort eigentlich die Situation ist. Also wirklich noch viel schlimmer als in Spanien oder Griechenland, die für uns ja als die Extremfälle gelten. Aber beispielsweise im Kosovo haben wir schon seit im Grunde genommen 20 Jahren eine Jugendarbeitslosigkeit von 70 oder 80%, also wirklich eine absolute Perspektivlosigkeit. Und wenn doch nicht im Grunde genommen alle Familien auch zumindest ein Mitglied im Ausland hätten, die sie unterstützen würden, dann hätten sie überhaupt gar keine Chance zu überleben. Also das heißt, dort ist dieser Druck auszuwandern noch viel höher und die Hoffnungslosigkeit wirklich grenzenlos.
Ja, und was das bedeutet, wenn eine ganze Generation keine Perspektive hat oder zumindest das Gefühl bekommt, nicht gebraucht zu werden, darüber sprechen wir gleich hier bei uns im Domradio. Jetzt kommt aber erstmal der himmlische Hit. Sie sollten eigentlich unsere Hoffnung sein, aber sie sind zur Last geworden, so könnte man das sagen. 5,5 Millionen junge Menschen sind in der Europäischen Union ohne Arbeit. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und hier bei mir im Studio ist Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Federhen, wohin führt das eigentlich, wenn eine ganze Generation mehrheitlich noch bei Mama wohnt oder drei Jobs hat, weil ein einziger zum Leben nicht reicht?
Ja, das ist, denke ich, für das Land nicht besonders gut, wenn die jungen, gut ausgebildeten Kräfte halt nicht in die Positionen reinkommen, wo eine Verjüngung, eine Modernisierung eigentlich dringend notwendig ist. Ne? Also da wird irgendwie so ein Prozess aufgehalten, der für das Land nachteilig ist. Denn heute kommt es ja in der Wirtschaft sehr auf Schnelligkeit an, dass man schnell reagiert und so weiter. Und da kann sich eigentlich kein Land erlauben, dass er die jungen Menschen mit ihren guten neuen Ideen eigentlich nicht an die Machtpositionen ranlässt.
Es müsste doch eigentlich auch im Interesse der jeweiligen Regierungen sein, die gut ausgebildeten Menschen im Land zu halten. Wir haben so eben schon das Beispiel Polen gehabt, wo viele junge Polen einfach abwandern, weil sie im Westen Europas viel bessere Chancen sehen. Was zurückbleibt, sind ja dann zwangsläufig die nicht gut ausgebildeten oder die nicht arbeiten können, ältere Menschen. Warum tun die Regierungen so wenig?
Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist leider nicht überall der Fall, dass alle Regierungen in Europa tatsächlich ihr Handeln am Gemeinwohl ausrichten oder dass sie wirklich nur nach guten Lösungen suchen für das im besten Interesse der Bevölkerung und im Interesse der jungen Menschen. Das ist leider wirklich nicht der Fall. Also in Deutschland, denke ich, sind wir da wirklich noch gut bedient, dass wir verantwortungsvolle Regierungen haben, die wirklich versuchen, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und mit den Gewerkschaften wirklich zu guten Lösungen zu kommen. Aber diese Konstellation haben wir in vielen osteuropäischen Ländern überhaupt nicht. Dort sind die Gewerkschaften entweder gar nicht existent oder ganz, ganz schwach. Die Wirtschaft verfolgt auch nur ihre eigenen Ziele und das ist sehr schlecht verzahnt dann mit der Politik. Das heißt, es gibt häufig keine gute Arbeitsmarktpolitik, keine gute Ausbildungspolitik und so weiter. Also die strukturellen Voraussetzungen in vielen osteuropäischen Ländern sind eindeutig schlechter als bei uns.
Was bedeutet das eigentlich gesamtgesellschaftlich, wenn also große Teile der jungen Generation abwandern und die da bleiben, schlecht bezahlt sind oder sich auch vielleicht nur von einem Fristvertrag zum anderen hangeln, also in mehrheitlich prekären Arbeitsverhältnissen sind und quasi immer nur so ein Aufsichtfahren betreiben? Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Mhm.
Ja, also ich habe solche Regionen selber besucht, im Osten beispielsweise von Rumänien in der Moldau, wo wirklich ganze Landstriche fast entvölkert sind, wo, wie Sie sagen, halt wirklich fast nur noch ältere Menschen leben, die Alten und Kranken und Schwachen. aber keine wirklich arbeitsfähigen jungen Menschen mehr. Dort müssen die Schulen geschlossen werden, die Kindergärten und alle anderen sozialen Einrichtungen im Grunde genommen verfallen. Es gibt auch natürlich auch kein Geld mehr und es ist, macht sich so eine Trostlosigkeit breit. Also auch, weil die alten Menschen natürlich darauf angewiesen sind, auf die Unterstützung ihrer jüngeren Familienmitglieder. Das Sozialsystem ist ganz schwach. Das ist wirklich katastrophal für viele Länder, was da passiert.
Sie haben gerade schon gesagt, die sind eigentlich auf die Unterstützung angewiesen, aber die jungen Menschen wandern ab oder gründen auch keine Familien mehr. Also es kommt im Grunde genommen auch nichts nach.
Ja, es ist unterschiedlich. Also in manchen Ländern, wie ich habe eben mal den Kosovo genannt, dort gibt es einen sehr großen Familienzusammenhalt und dort gibt es auch wirklich sehr große Zahlungen der Familienmitglieder, die in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland arbeiten. Die überweisen jeden Monat Millionenbeträge an ihre Verwandten und die sind auch immer noch gewollt, auch wieder zurückzukehren. Das heißt, da gibt es noch eine sehr, sehr enge Verbindung innerhalb dieser Großfamilie, aber das ist halt eben nicht in allen Ländern so der Fall. Also in vielen Ländern, beispielsweise in Rumänien, wenn dann die jungen Leute 10 Jahre in Italien gearbeitet haben, dann bleiben sie auch da und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkehren, ist sehr, sehr gering. Und das sind natürlich dann schon andere Dimensionen, wenn ganze Landstriche, ganze Regionen im Grunde genommen abgeschrieben sind, weil es dort keine jungen Menschen mehr gibt, die bereit sind, da ihre Arbeit zu investieren.
Wie groß ist eigentlich die politische Sprengkraft dieses Problems? Also von den Menschen, die zu Hause bleiben, die schlecht bezahlt werden. Wir haben das Beispiel aus Polen soeben gehört, wo Akademiker 400 Euro im Monat verdienen und damit noch nicht mal eine Wohnung mieten können. Wie groß wird dann irgendwann die politische Sprengkraft oder auch die Frustration, die möglicherweise in Wut und Kriminalität umschlägt?
Das ist sehr schwer vorherzusagen. Also ich möchte da auch keine Prognosen abgeben, aber im Moment sind bei uns die rechtsextremen Parteien noch relativ schwach. Aber wenn die mal auch dieses Thema für sich erkennen und es schaffen, die frustrierten Bürger halt eben auf ihre Seite zu ziehen, dann könnte das sehr schnell zu einem großen politischen Problem werden, was dann auch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen verbunden ist. Also das möchte ich mir gar nicht ausmalen, aber das ist, kann man im Moment noch schwer sagen, ob sich das wirklich radikalisiert und ob diese Wutbürger, sag ich jetzt mal, auch eine politische Kraft finden, die dann ihre Interessen vertritt und das kanalisiert.
Also das Thema ist auf jeden Fall ein wichtiges, zu wichtig, um politisch ignoriert zu werden. Gregor Federhen war das vom Internationalen Kolpingwerk. Und wie sich das Kolpingwerk selbst engagiert beim Thema Jugendarbeitslosigkeit, beim Thema Qualifikation und Weiterbildung, das ist gleich hier bei uns im Domradio das Thema. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Es geht um Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ja, und wir haben es schon erwähnt, in Spanien liegen die Jugendarbeitslosenzahlen bei fast 50%, in Griechenland bei ca. 44%, in Italien und Irland ist es auch nicht besser und auch nicht in Osteuropa. Darüber habe ich eben schon gesprochen mit Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Federhen, was kann man dagegen eigentlich tun? Haben Sie da Ideen, Ansätze?
Ja, wir als Sozialverband haben da natürlich nicht sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber das Kapital oder den Vorteil, den wir haben, ist, wir sind international vernetzt. Wir können versuchen, junge Menschen aus Regionen, aus Ländern, in denen es halt von den Arbeitsplätzen sehr schlecht aussieht, versuchen, denen Kontakte zu vermitteln, zum Beispiel hier nach Deutschland. Sowas passiert ja. Das heißt, wir können dann reagieren auch auf Programme, die die Bundesregierung anbietet, zum Beispiel dieses Job of My Life oder auch die EU mit Erasmus-Programmen und so weiter, wo dann ermöglicht wird, dass halt eben Menschen, wie gesagt, aus diesen Regionen zu uns oder in andere Nachbarländer kommen können. Da haben wir wirklich gute Kontakte und da können wir einiges tun, auch an Aufklärung, an Begleitung. Das sind so unsere kleinen Möglichkeiten, die wir da haben, aber sonst sind wir natürlich wirklich ganz stark abhängig davon, was die Regierungen leisten und wir können dann auf diese Angebote, auf diese Programme reagieren.
Dem entnehme ich, dass Sie da im Grunde genommen sich auch so ein wenig machtlos dem ausgesetzt sehen, diesen Entwicklungen. Das heißt, die Regierungen leisten nicht so viel. Entnehme ich dem eine Kritik?
Ja, das muss man objektiv ja sehen. Also dieses Thema wurde wirklich jahrelang eigentlich völlig vernachlässigt und hatte eigentlich nicht die Priorität, die es meiner Meinung nach haben müsste. Ich meine, wenn so viele Millionen Jugendliche überhaupt gar keine Perspektive haben und das über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, dann braucht man kein Prophet zu sein, um sich das auszurechnen, was das für unsere Zukunft eine soziale Belastung ist, wenn wir so viele frustrierte Menschen haben, die nie gearbeitet haben, die keinen Selbstwert haben, die nie die Chance hatten, ihre Talente, ihre Fähigkeiten mal einzubringen. Das werden im Zweifelsfall keine Menschen sein, die sich sozial verantwortlich verhalten. Das heißt, alle diese Folgekosten an Kriminalität und alles, was damit zusammenhängt, die werden enorm sein. Das heißt also, die Politik ist hier gefordert, jetzt zu handeln und das nicht noch Jahre oder Jahrzehnte einfach so weiterlaufen zu lassen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie sich das Kolpingwerk bei diesem Thema engagiert? Sie haben gerade gesagt, Sie können natürlich nicht die ganze große Situation verändern, aber Sie versuchen es immer wieder und punktuell. Wo versuchen Sie, Menschen eine Chance zu geben, die es vielleicht ansonsten nicht haben in Ihrer Region?
Ja, es gibt beispielsweise Kooperationen mit den Migrantenverbänden. Sowas gibt es zum Beispiel in Portugal. Dort haben wir Kontakt aufgenommen mit einer Organisation der dort lebenden Ukrainer. Und wir haben sie einfach dabei unterstützt, den Kontakt zu halten mit ihren Familien in ihrem Heimatland. Denn es ist ja ganz wichtig, dass die Familien, die zu Hause bleiben, die Kinder und so weiter, dass die weiterhin auch die soziale Unterstützung behalten. Das ist heute ja mit Skype und den ganzen technologischen Mitteln, die es hier gibt, ist das ja auch möglich. Aber man muss trotzdem den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Kultur zu erhalten, ihre Kontakte zu erhalten, diese Beziehungen zu pflegen und so weiter. Also da kann Kolping schon einiges tun, indem sie auch die Migranten dann in den Gastländern versucht, auch in die Kolping-Familien mit einzubeziehen, um da auch dann eine soziale, moralische Unterstützung zu geben. Ich glaube, das ist eine wichtige Funktion, die Kolping da übernehmen kann. Damit wir sind oft dann nicht in der Lage, den Job zu vermitteln, aber der Job alleine ist es ja oft nicht. Sie sollen sich ja auch wohlfühlen in ihren neuen Heimatländern und dazu brauchen sie Freunde, dazu brauchen sie Kontakte und sowas, denke ich, kann eine Kolping-Familie sehr gut leisten.
Unterstützung für junge Menschen, die keine Jobs finden, erklärt hat uns das Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Ihnen danke ich ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren. Und ein anderes Beispiel sind 8 junge Spanier, die haben in Südspanien keine Arbeit gefunden. Die sind jetzt nach Paderborn gekommen und haben hier eine Ausbildung gemacht. Und wie sich das anhört, was sie da erleben, das ist gleich unser Thema nach den Nachrichten hier bei uns in Domradio weltweit. Es könnte besser sein, aber angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise muss man wohl sagen, Deutschland steht gut da, relativ gut. Laut Bundesagentur für Arbeit sind hierzulande nur knapp etwas über 3 Millionen Menschen arbeitslos. Und auch die Jugendarbeitslosigkeit, die ist im europäischen Vergleich mit unter 8% auf einem recht niedrigen Stand. Bedingt durch demografische Faktoren und die weiter wachsende Wirtschaft ist aktuell sogar in vielen Bereichen ein Fachkräftemangel festzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es, wir haben darüber ja schon berichtet, den spanischen Arbeitsmarkt, wo fast jeder zweite Jugendliche keinen Job findet. Deswegen hat das Kolping Bildungswerk Paderborn mit seinen Partnern in der spanischen Stadt Murcia eine Kooperation organisiert. Das Projekt heißt Eine Brücke zwischen Spanien und Deutschland. Und Sascha Dederichs vom Kolping Bildungswerk Paderborn, der ist mit daran beteiligt. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie denn eigentlich diese Kooperation aussieht.
Also es gibt dieses Programm Mobi Pro EU, The Job of My Life, vom Bundesarbeitsministerium und der zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. Das ist ein Förderprogramm, was junge Menschen fördert finanziell, die aus dem europäischen Ausland nach Deutschland kommen wollen, eine Berufsausbildung beginnen. Und wir haben daraus ein eigenes Konzept entwickelt, die Brücke zwischen Spanien und Deutschland, und haben im Juni letzten Jahres einen Besuch in der spanischen Stadt Murcia unternommen, haben dort Gespräche geführt mit Kooperationspartnern und haben aufgrund der sehr positiven Resonanz dieser Gespräche einen spanischen Verein gegründet. Kolping Formación y Desarrollo heißt er, übersetzt Kolping Bildung und Entwicklung. Sie müssen sich vorstellen, in Spanien, insbesondere auch in der Region Murcia, herrscht eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50%. Und das ist eine Katastrophe für die jungen Menschen. Und auch stehen natürlich die Kooperationspartner auch politisch unter Druck. Und sie haben gesagt, sie möchten sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, um eben auch eine Signalwirkung geben zu können. Wir packen die Probleme jetzt vor Ort an mit einem deutschen Kooperationspartner.
Jetzt können Sie ja nicht alle Probleme in Murcia lösen, aber immerhin 8 Jugendliche oder junge Menschen sind zu Ihnen gekommen und machen jetzt eine Ausbildung. Wie funktioniert das? In welchem Bereich werden die ausgebildet?
Es gibt in unserem Konzept, und das schreibt auch das Förderprogramm MobiPro EU so vor, einen ganz bestimmten Ablauf. Die müssen erst einen Sprachkurs im Herkunftsland belegen, den wir als Kolping auch über den spanischen Verein selber durchführen. Dann gibt es den Transfer nach Deutschland. Und diese 8 Jugendlichen, das war sozusagen der erste Probedurchlauf im Rahmen dieses Projektes im letzten Jahr. Wir haben gesagt, wir machen bewusst eine kleine Gruppengröße, 8 Personen, die wir dann die ganzen einzelnen Schritte vollziehen lassen. Also den Sprachkurs, den Transfer nach Deutschland. Die sind dann letztes Jahr im November zu uns gekommen, haben dann ein 3-monatiges Praktikum absolviert in unserem Hotel Aspetera, das von der Stiftung Kolping Forum Paderborn betrieben wird, und sind dann am 1.2. nach diesem Praktikum in die Ausbildung eingemündet.
Das heißt, alle machen jetzt eine Ausbildung im Hotelfach?
Genau, wir haben von diesen 8 Personen 3 Köche, 4 Hotelfachmänner und Hotelfachfrauen und eine Restaurantfachfrau.
Die jungen Menschen, die sind jetzt seit einigen Wochen und Monaten bei Ihnen. Wie ergeht es denen? Wie ist so Ihre Zwischenbilanz?
Ich glaube, dass es denen sehr gut geht bei uns, und das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen. Natürlich ist das auch mit vielen Problemen und offenen Fragen verbunden, wenn man diesen Schritt geht, das Heimatland zu verlassen und in eine ganz neue Region kommt. Aber wir haben als Kümmererfunktion, und wir haben uns selber immer als Bildungswerk auch in dieser Funktion gesehen, alles dafür getan, dass die Menschen sich auch wohlfühlen hier. Wir haben eine Wohnung angemietet, wo die Auszubildenden in einer Art WG leben. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, die sind sehr gut. Auch seitens der Kollegen, die uns widerspiegeln, dass diese 8 jungen Menschen sehr, sehr motiviert sind, große Einsatzbereitschaft, ein großes Engagement auch zeigen und auch die Bereitschaft wirklich mitbringen, intensiv die Sprache zu lernen.
Und die durchlaufen eine ganz normale Ausbildung, wie wir das hier aus Deutschland kennen. Das heißt, die verdienen auch was und gehen in die Berufsschule?
Genauso wie Sie gesagt haben, die machen eine ganz normale Ausbildung hier, wie das alle anderen Auszubildenden des Hotels auch tun. Die haben den Ausbildungsvertrag und werden nach Hoga-Tarif bezahlt. Das sind 591 Euro im ersten Lehrjahr, 709 Euro im zweiten und 806 Euro im dritten. Und diese Ausbildungsvergütung wird aber im Rahmen des MobiPro-Programms auf 818 Euro aufgestockt. Das ist analog der Berufsausbildungsbeihilfe, die auch deutsche Auszubildende, die finanziell Schwierigkeiten haben und alleine leben müssen, auch beantragen können. Ansonsten ist es aber genauso wie jede normale andere Ausbildung auch, und die müssen auch zur Berufsschule, trotz der sprachlichen Barrieren, die da auch noch bestehen am Anfang natürlich.
Das ist sicherlich eine große Herausforderung am Anfang. Wie ist denn die weitere Vorgehensweise oder die Idee, wenn die mit ihrer Ausbildung fertig sind? Gehen die dann zurück nach Murcia und arbeiten da in Hotels? Oder sollen die hier bleiben und hier arbeiten?
Es wäre wünschenswert, wenn sie auch in Deutschland bleiben würden und in Deutschland arbeiten. Sie lernen intensiv die Sprache. Das ist zentraler Bestandteil des ganzen Projektes auch, die Sprachkompetenz. Und die finanziellen Mittel, die ja zur Verfügung gestellt worden sind, des Bundesarbeitsministeriums, die dienen ja auch dazu, die Wirtschaft in Deutschland mit Fachkräften zu versorgen. Wir haben ja hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern Europas und zugleich Fachkräftemangel in vielen Branchen in Deutschland. Und Ziel dieses Projektes ist es ja auch, Fachkräftesicherung zu betreiben und die jungen Menschen, die vielen jungen Menschen, die nach Deutschland kommen, auch dauerhaft dann hier im Land zu halten. Und 2014 ist es so, dass wir anstreben, die Zahl derjenigen, die nach Deutschland kommen, erheblich zu erhöhen.
Also ein aufstrebendes Projekt, eine Brücke zwischen Spanien und Deutschland. Vorgestellt hat es uns Sascha Dederichs vom Kolping Bildungswerk Paderborn. Und weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auch bei uns im Internet. Da haben wir den Link hinterlegt unter www.domradio.de. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und wie immer an diesem Sendeplatz stellen wir Ihnen das Projekt des Monats vor, also ein Projekt, das dem Kolpingwerk in diesem Monat ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist in diesem Monat ein Projekt zur Viehzucht in Burundi. Und hier bei mir im Studio ist Monika Kowolferger. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Kowolferger, was ist das für ein Projekt? Was passiert da?
Ja, Viehzucht ist jetzt schon ein ziemlich großes Wort dafür. Im Prinzip geht es darum, Burundi ist ja eins der ärmsten Länder der Welt und das Hauptproblem in Burundi ist einfach, dass sehr viele Menschen auf sehr kleinem Raum leben. Das heißt, die Grundstücke, also die Felder, die die Menschen haben, sind sehr klein. Dadurch ist das Problem groß, dass der Boden einfach ausgelaugt wird. Das heißt, die Ernteerträge sind sehr schlecht und die Leute müssen deswegen auch wirklich Hunger leiden. Und ein ganz einfaches Heilmittel dagegen ist die Herstellung von natürlichem Dünger in Form von Kompost. Da kommt dann unser Vieh ins Spiel, nämlich die Bauern bekommen halt von uns eine Schulung zunächst mal, wie Kompost hergestellt wird. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist halt der Mist der Tiere. Also wir sprechen von Ziegen, Kühen oder auch Schweinen. Und dann bekommen die Bauern halt Tiere von uns zur Verfügung gestellt. Also ich sag mal eine Kuh oder drei Ziegen, mit denen sie dann praktisch den Mist generieren und dann gleichzeitig natürlich durch die Zucht auch mehr Tiere bekommen, die sie dann wieder weitergeben können an andere Bauern. Also das zieht dann auch wirklich Kreise. Jeder ist verpflichtet, von den ersten jungen Tieren einige weiterzugeben. Und insofern zieht das wirklich gute Kreise und ist sehr, sehr effektiv, wie man also an den Pflanzen sehen kann.
Sie schreiben jetzt in der Projektbeschreibung, das kommt vor allen Dingen Frauen zugute. Wo ist da der Zusammenhang?
Naja, Frauen sind natürlich zuständig, zum einen das Land zu bestellen und auch vorwiegend halt die Tätigkeiten zu vollziehen, die sich rund um das Haus abspielen. Und da gehören natürlich die Tiere auch dazu. Also eine Kuh ist schon wirklich ein großer Schatz. Mehr als eine Kuh hat, also haben die wenigsten Familien. Ziegen sind es dann eher schon mehrere. Der springende Punkt ist natürlich, die Frauen sind diejenigen, die das Haushaltsgeld verwalten. Und wenn einfach die Ernteerträge gut sind, wenn also tatsächlich am Ende des Jahres ein bisschen Geld übrig bleibt, dann haben die Frauen die Möglichkeit, Medizin zu kaufen, das Schulgeld für ihre Kinder zu bezahlen, vielleicht Hygieneartikel zu kaufen, die sie natürlich am Feld nicht selber anbauen können und vielleicht sogar ein bisschen auf die Seite zu legen, ein bisschen zu sparen. Und da sind Frauen einfach, ja, einfach etwas fleißiger und auch etwas disziplinierter als Männer.
Wer weiß, vielleicht würde da der eine oder andere Mann widersprechen. Man müsste das mal hier zur Diskussion stellen. Sie sagen, drei Ziegen, eine Kuh, das hört sich erstmal ziemlich wenig an. Und das hat trotzdem Erfolg?
Ja, das ist halt wirklich das absolut Erstaunliche. Da die Felder ja klein sind, kann natürlich jetzt auch der Mist nur in gewissen Mengen verarbeitet werden. Und es ist wirklich so, wir haben das gesehen, dass die Maispflanzen, wenn halt über Jahre nicht ordentlich gedüngt wird, die sind winzig, die sind gelb, da sind ganz kleine Maiskolben dran. Und wir haben einen Bauern besucht, der vor 3 Jahren, glaube ich, 3 Ziegen bekommen hat. Inzwischen hat er 10 und hat aber auch schon mal genauso viele schon wieder weitergegeben. Und der lief also über sein Feld und die Maispflanzen waren größer als er selbst. Und tiefgrün mit entsprechenden Maiskolben dran. Also, und das ist natürlich einfach Ertrag, den er dann in bare Münze für seine Familie umsetzen kann.
Wo kommt da jetzt Kolping mit ins Spiel? Sie sagen, das ist Ihr Projekt des Monats. Was haben Sie sich da vorgenommen oder was möchten Sie gerne erreichen in diesem Monat?
Also wir haben das Projekt schon seit 2009, dass wir das mit den Tieren und der ländlichen Entwicklung machen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr allein schon 226 Ziegen, 65 Schweine verteilt und der Bedarf ist einfach nach wie vor sehr groß. Es kommen immer wieder neue Menschen hinzu, die sich unseren Kolpingsfamilien anschließen wollen, die auch beim Sparen mitmachen. Das gehört mit dazu, dass jeder auch wirklich monatlich ein bisschen spart, also dass auch kleine Kredite vergeben werden und das möchten wir einfach ausbauen, weil der Bedarf so riesig groß ist.
Also eine gute Sache, die kann man unterstützen, das Viehzuchtprojekt des Kolpingwerkes in Burundi. Und die Infos und das Spendenkonto, das finden Sie alles bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da ist auch der Link hinterlegt zum Kolpingwerk und zum Projekt des Monats in Burundi. Und vorgestellt hat es Monika Kowolfager vom Internationalen Kolpingwerk. Vielen Dank. Das war die Sendung Domradio weltweit. Um Europas verlorene Generation ging es heute hier, um Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union. Und damit ist weltweit jetzt vorbei. Ich verabschiede mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.